Hallo und willkommen zu unserer heutigen Analyse.
Hallo.
Stell dir vor, dein Kind oder du selbst als junger Erwachsener braucht eine Leistenbruchoperation.
Ja, das kommt ja wirklich häufig vor.
Genau, keine Seltenheit. Weltweit gab es 2019 über 32 Millionen Betroffene. Und gerade bei Kindern gehören diese OPs zu den häufigsten überhaupt.
Absolut.
Man sollte ja meinen, das ist ein Routineeingriff, bei dem alles klar geregelt ist, oder?
Das denkt man oft, ja. Aber die Realität, insbesondere wie die Operation durchgeführt wird, die kann überraschend unterschiedlich sein.
Und genau da setzen wir heute an.
Richtig.
Wir haben für dich eine ziemlich umfangreiche medizinische Studie aus einem großen, spezialisierten Hernienzentrum in Peking, China, genauer unter die Lupe genommen.
Ja, die Arbeit von Chuyue Ma und Kollegen.
Genau die. Die haben sich die Daten von fast 3250 Patientinnen und Patienten angeschaut, alle 25 Jahre oder jünger.
Und operiert zwischen 2015 und 2021.
Richtig.
Das Besondere an dieser Studie ist, dass sie uns einen sehr detaillierten Einblick gibt, wie in diesem Zentrum je nach Alter ganz unterschiedliche Operationsstrategien verfolgt werden.
Eine sogenannte retrospektive Kohortenstudie, hast du gesagt?
Genau.
Okay, aber retrospektive Kohortenstudie, das klingt erstmal technisch. Was heißt das für uns ganz praktisch?
Das bedeutet, die Forscher haben nicht extra für die Studie neue Patienten behandelt, sondern sie haben quasi in die Vergangenheit geschaut.
Ah, okay.
In die vorhandenen Krankenakten von diesen über 3000 jungen Menschen, die eben in diesem Zeitraum dort behandelt wurden.
Verstehe.
So konnten sie halt sehen, wer wie operiert wurde und was dabei herauskam.
Verstehe. Unsere Mission ist also heute. Wir wollen für dich herausfinden, welche OP-Methoden, also eher der klassische Schnitt oder die minimalinvasive Schlüssellochtechnik,
genau, offen versus laparoskopisch,
bei verschiedenen Altersgruppen in diesem Zentrum zum Einsatz kamen. Und vor allem, wie sicher und erfolgreich waren diese Methoden?
Ja, das ist der Kern. Gab es Unterschiede bei Komplikationen oder ob nochmal operiert werden musste?
Exakt.
Genau das wollen wir für dich rausarbeiten. Wir extrahieren die wichtigsten Erkenntnisse aus diesen Daten, damit du ein klareres Bild bekommst, was diese spezielle Studie über die verschiedenen Ansätze aussagt.
Super. Dann lass uns direkt eintauchen. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erinnerung für alle, die nicht täglich damit zu tun haben. Was passiert eigentlich bei einem Leistenbruch?
Also im Grunde ist es eine Lücke, eine Schwachstelle in der Bauchwand im Bereich der Leiste.
Okay.
Und durch diese Lücke können dann Teile aus dem Bauchraum, meistens Darm oder Fettgewebe, nach außen treten.
Und die Ursache? Ist die immer gleich?
Nein, bei Kindern ist die Ursache meist angeboren. Da ist ein kleiner Kanal aus der Embryonalzeit, der sich nicht richtig verschlossen hat.
Dieser Prozessus vaginalis, meinst du?
Genau der. Prozessus vaginalis. Bei älteren Menschen ist es dann eher eine erworbene Schwäche des Bindegewebes.
Und warum muss das operiert werden? Kann man das nicht einfach lassen?
Naja, die Hauptgefahr ist die Einklemmung.
Einklemmung?
Ja, wenn das Gewebe in der Lücke stecken bleibt und die Blutzufuhr abgeschnitten wird, kann das zu schweren Schäden führen. Im schlimmsten Fall stirbt sogar Darmgewebe ab.
Oh, okay. Das klingt ernst.
Ist es auch. Deshalb ist eine Operation meist unumgänglich.
Okay, das zur Grundlage. Jetzt zurück zur Studie aus Peking. Über 3000 junge Patienten, wer war das genau? Gibt uns das schon erste Hinweise?
Ja, die Zusammensetzung der Gruppe ist interessant. Fast 80% waren männlich.
Das ist ja typisch für Leistenbrüche, oder?
Ja, Männer sind anatomisch einfach anfälliger. Und was das Alter angeht, fast 3/4, also etwa 73%, waren Kinder unter 9 Jahren.
Unter 9?
Ja, und das mittlere Alter, der Median, lag sogar nur bei 5 Jahren.
Median heißt, die eine Hälfte der Patienten war jünger als 5, die andere älter.
Exakt. Das zeigt, dass der Fokus der Studie sehr stark auf Kindern liegt.
Gab es noch was Auffälliges?
Ja, interessant waren auch ein paar Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen in dieser Gruppe. Die Jungen waren tendenziell jünger, also häufiger unter 3.
Okay.
Sie hatten öfter nur einen einseitigen Bruch. Und sie litten in dieser Studie auch häufiger unter Begleiterkränkungen.
Ach was.
Zum Beispiel Anämie, also Blutarmut oder Fettstoffwechselstörungen. Letzteres sind Störungen im Umgang des Körpers mit Blutfetten.
Okay, also eine sehr junge Patientengruppe, überwiegend männlich. Nun zu den Operationen selbst. Du hast schon angedeutet, es gibt verschiedene Wege.
Genau.
Klassisch offen oder minimalinvasiv.
Genau, das ist die erste Unterscheidung, der Zugang. Offen bedeutet ein größerer Schnitt direkt über dem Bruch.
Der klassische Weg sozusagen.
Ja. Und laparoskopisch, also minimalinvasiv oder Schlüssellochtechnik, bedeutet, man macht nur wenige kleine Schnitte. Durch die kommen dann eine Kamera und spezielle dünne Instrumente.
Und dann gibt es ja noch Unterschiede, wie der Bruch repariert wird, oder? Also die Technik selbst.
Richtig, das ist die Technik. Und die Studie unterscheidet hier vor allem zwei Prinzipien. Erstens die hohe Ligatur des Bruchsacks.
Hohe Ligatur?
Ja, das ist typisch für Kinder. Dabei wird der Bruchsack, das ist diese Ausstülpung des Bauchfells, die den Bruch bildet, einfach weit oben abgebunden und verschlossen. Man behebt also die angeborene Ursache.
Okay, das klingt ja relativ einfach.
Ist es im Prinzip auch. Und zweitens gibt es die spannungsfreie Reparatur. Die kommt eher bei Erwachsenen oder größeren Brüchen zum Einsatz.
Spannungsfrei.
Ja, hier wird die Bauchwand oft zusätzlich mit einem leichten Kunststoffnetz verstärkt. Das nimmt die Spannung vom Gewebe und soll verhindern, dass der Bruch wiederkommt.
Ah, okay, ein Netz. Das kennt man ja auch von erwachsenen OPs.
Genau.
Und jetzt kommt der Punkt, der mich beim Lesen der Studie wirklich aufhorchen ließ. Wie häufig wurden diese Methoden in dem Pekinger Zentrum bei den jungen Patienten eingesetzt?
Das ist in der Tat ein zentrales Ergebnis. Über 81% aller Leistenbruch-OPs bei den unter 25-Jährigen wurden dort laparoskopisch durchgeführt.
81%? Das ist ja enorm viel. Ist das normal?
Das ist bemerkenswert hoch, ja. Eine frühere Studie aus demselben Zentrum zeigte, dass bei Erwachsenen dort nur etwa die Hälfte, so um die 49%, laparoskopisch operiert wurde.
Nur die Hälfte bei Erwachsenen? Aber über 80% bei Kindern und Jugendlichen.
Genau. Und auch im internationalen Vergleich, etwa mit Zahlen aus den USA oder Deutschland, scheint die Laparoskopie bei Kindern in diesem Pekinger Zentrum deutlich verbreiteter zu sein.
Woran liegt das? Gilt bei uns nicht oft noch die offene OP als Standard bei den Kleinen?
Doch, oft schon, oder? Sie wird zumindest häufiger eingesetzt, als dort berichtet.
Aber warum diese Vorliebe für die Laparoskopie bei den Jüngeren in diesem Zentrum? Und gab es Unterschiede bei der Technik, je nachdem, wie alt die Kinder waren?
Ja, und das ist der zweite, vielleicht noch wichtigere Punkt. Es gab einen ganz klaren Schnitt beim Alter, welche Technik verwendet wurde.
Erzähl.
Also, bei Säuglingen und Kindern unter 13 Jahren war die laparoskopische hohe Bruchsackligatur, also dieses einfache Abbinden per Schlüssellochtechnik, die absolut dominierende Methode.
Dominieren heißt?
Bei den ganz Kleinen von 0 bis 3 Jahren waren es fast 97%.
97. Wahnsinn.
Ja, selbst bei den 10- bis 12-Jährigen wurde noch gut 61% so operiert.
Okay.
Aber dann, ab etwa 13 Jahren, kippt das Bild komplett.
Aha.
Hier wurden plötzlich fast nur noch spannungsfreie Reparaturen gemacht, also meist mit Netzverstärkung. Egal ob offen oder laparoskopisch.
Mit Netz? Schon bei 13-Jährigen?
Ja, bei den 13- bis 15-Jährigen waren das über 92% und bei den jungen Erwachsenen zwischen 19 und 21 Jahren sogar 100%.
Wow, das ist ja eine extrem klare Trennlinie bei 13 Jahren. Wie erklären die Autoren diesen Strategiewechsel?
Die Begründung ist eigentlich nachvollziehbar. Bei den Kleinen, wo meist nur dieser offene Prozessus vaginalis das Problem ist, reicht das einfache Abbinden oft aus. Die Bauchwand selbst ist ja noch stabil.
Und da hat die Laparoskopie Vorteile.
Genau. Kleine Narbe, oft im Nabel versteckt, was gerade im Windelbereich das Infektionsrisiko senken kann.
Macht Sinn.
Zudem hat der Chirurg eine exzellente Sicht auf empfindliche Strukturen wie den Samenleiter oder die Eierstockgefäße. Und ganz wichtig, er kann gleichzeitig die Gegenseite anschauen.
Die Gegenseite anschauen, warum ist das wichtig?
Weil bei Kindern nicht selten auf der anderen Seite auch schon eine Veranlagung für einen Bruch besteht. Auch wenn man ihn noch nicht sieht oder tastet.
Ah, okay.
Bei der Laparoskopie kann man das direkt überprüfen und gegebenenfalls gleich mit versorgen. Darauf kommen wir sicher nochmal zurück.
Okay, verstehe. Und warum dann der Wechsel zur Netzverstärkung ab 13?
Naja, ab dem Jugendalter und bei jungen Erwachsenen sind die Brüche oft größer. Die Bauchwand wird anders beansprucht und das Wachstum ist ja weitgehend abgeschlossen.
Und dann reicht das Abbinden nicht mehr?
Oft nicht mehr, nein. Um einen Rückfall, ein sogenanntes Rezidiv, dauerhaft zu verhindern, braucht es dann die zusätzliche Stabilität durch die spannungsfreie Reparatur, meist eben mit einem Netz.
Gab es einen Richtwert, ab welcher Größe?
Die Studie nennt hier als Richtwert eine Bruchpfortengröße von über 2,5 cm. Dann wurde eher ein Netz eingesetzt.
Das heißt, dieses Zentrum fährt eine sehr klare, altersgestaffelte Strategie. Faszinierend.
Absolut.
Aber die entscheidende Frage für dich als Zuhörer ist ja, schön und gut, dass sie das so machen, aber ist es auch gut? Wie sicher waren die Operationen? Mussten viele Patienten nochmal unters Messer?
Das sind die entscheidenden Outcome-Fragen, genau. Und die Ergebnisse, die die Studie berichtet, sind auf den ersten Blick ziemlich beeindruckend.
Also?
Die Rate an Reoperationen, also jeder erneute Eingriff nach der ersten OP, war extrem niedrig. Nur 0,74%.
0,74%, das sind, ja.
Gerade mal 24 von den fast 3.250 Patienten. Und das über eine doch recht lange mittlere Nachbeobachtungszeit von fast 4,5 Jahren.
Das klingt wirklich wenig. Und wie sah es mit Komplikationen direkt nach der OP aus? Noch im Krankenhaus?
Noch besser. Die Rate lag bei nur 0,37%. Das waren nur 12 Patienten.
12?
Ja. Interessanterweise waren das ausschließlich Jungen oder junge Männer. Und besonders hervorzuheben, es gab keine einzige Wundinfektion, die im Krankenhaus diagnostiziert wurde.
Keine einzige? Bei über 3000 OPs?
Keine einzige im Krankenhaus aufgetretene, ja.
Okay, das klingt insgesamt sehr sicher. Aber jetzt die Gretchenfrage. Gab es einen Unterschied zwischen den Methoden? War die in diesem Zentrum so beliebte Laparoskopie denn nun besser oder sicherer als die offene Methode?
Gerade was Reoperationen oder Komplikationen anging?
Genau.
Das ist der Punkt, der vielleicht am meisten überrascht. Nachdem die Forscher die Daten statistisch bereinigt hatten, also den Einfluss von Faktoren wie Alter, Geschlecht, Art des Bruchs herausgerechnet haben.
Um wirklich nur die OP-Methode zu vergleichen.
Genau. Da kam heraus, es gab keinen signifikanten Unterschied zwischen der laparoskopischen und der offenen Operation.
Moment mal, kein signifikanter Unterschied? Das heißt, obwohl über 80% laparoskopisch operiert wurden, war diese Methode in Bezug auf erneute OPs oder Komplikationen nicht nachweisbar besser oder schlechter?
Genau das besagt diese Studie für dieses Zentrum. Statistisch nicht signifikant heißt ja, dass die beobachteten kleinen Unterschiede in den Zahlen wahrscheinlich nur zufällig waren.
Okay.
Man kann also nicht sicher sagen, dass sie auf die OP-Methode selbst zurückzuführen sind. In diesem Setting mit erfahrenen Chirurgen in einem spezialisierten Zentrum scheinen also beide Zugänge offen und laparoskopisch gleichermaßen sicher und effektiv zu sein.
Zumindest was diese Endpunkte angeht.
Richtig. Was Reoperationen und frühe Komplikationen angeht.
Das ist wirklich interessant. Es gibt also nicht die eine überlegene Methode laut dieser Studie, zumindest nicht bei diesen Hauptkriterien.
So scheint es hier.
Aber was war denn nun der Grund für die wenigen Reoperationen, die es gab? Waren das alles echte Rückfälle? Also der Bruch kam an derselben Stelle wieder?
Nein. Und das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse der Studie, finde ich. Von diesen 24 Reoperationen waren nur 3, das sind winzige 0,09% aller Patienten, ein tatsächlicher Rückfall auf der operierten Seite.
Nur 3 von über 3000? Das ist ja fast nix.
Ein sogenanntes ipsilaterales Rezidiv.
Was waren dann die anderen 21 Reoperationen?
Das waren Operationen, weil auf der anderen, ursprünglich nicht operierten Seite später ein Leistenbruch auftrat.
Ach so.
Das nennt man eine metachrone kontralaterale Hernie, kurz MCIH. Das macht immerhin 0,65% aller Patienten aus.
Und wann trat das auf?
Im Schnitt etwa ein Jahr nach der ersten OP.
Aha. Das heißt, die allermeisten Nachoperationen waren gar keine Korrekturen der ersten OP.
Richtig.
Sondern eigentlich Erstoperationen auf der Gegenseite, die sich erst später entwickelt hat. Das wirft ja ein ganz anderes Licht auf die Sache.
Absolut. Es zeigt, dass das eigentliche Problem nach einer erfolgreichen einseitigen Kinderleistenbruch-OP nicht der Rückfall ist, sondern das mögliche Auftreten auf der anderen Seite.
Und wer hatte denn generell ein höheres Risiko, überhaupt nochmal operiert werden zu müssen, egal ob Rückfall oder Gegenseite? Hat die Studie da Faktoren gefunden?
Ja, 3 unabhängige Risikofaktoren wurden identifiziert und die sind ziemlich deutlich.
Okay, welche?
Erstens, ein Alter unter 3 Jahren bei der Erstoperation. Diese ganz Kleinen hatten ein über 6-fach höheres Risiko für eine Reoperation im Vergleich zu den 3- bis 9-Jährigen.
6-mal höher, das ist schon eine Hausnummer.
Definitiv.
Okay, Kleinkinder sind anfälliger. Was noch?
Zweitens, ein anfänglich nur einseitiger Bruch. Patienten, die nur auf einer Seite operiert wurden, hatten ein über 11-fach höheres Risiko für eine erneute OP.
11-mal höher?
Ja, im Vergleich zu denen, die von Anfang an beidseitige Brüche hatten und auch gleich beidseits operiert wurden.
11-mal. Das ist ja massiv. Aber das leuchtet ein, wenn man bedenkt, dass die meisten Re-OPs ja auf der Gegenseite waren, oder?
Genau, das hängt direkt zusammen. Wer beidseits operiert wird, kann auf der Gegenseite keine metachrone Hernie mehr bekommen. Logisch.
Stimmt.
Dieses hohe Risiko bei einseitiger OP spiegelt also vor allem das Risiko wider, dass die andere Seite später eben doch noch Probleme macht.
Und der dritte Faktor?
Der dritte Risikofaktor war übrigens Anämie, also Blutarmut, zum Zeitpunkt der ersten OP.
Echt? Warum das?
Das erhöhte das Risiko für eine Reoperation um fast das Neunfache. Warum genau, das bleibt etwas unklar, aber es könnte ein Hinweis auf einen allgemeinen, schlechteren Gesundheitszustand sein.
Das ist ja hochspannend. Vor allem die Sache mit dem einseitigen Bruch und dem Risiko für die Gegenseite. Du hattest vorhin erwähnt, dass man bei der Laparoskopie die Gegenseite mit anschauen kann.
Richtig.
Haben die Operateure in Peking das genutzt?
Ja, die Autorin beschreiben das. Bei laparoskopischen Eingriffen wegen eines einseitigen Bruchs wurde in ihrem Zentrum routinemäßig die Gegenseite inspiziert.
Und dann?
Wenn dabei ein sogenannter offener Prozessus vaginalis auf der Gegenseite, man kürzt das CPVV ab, gefunden wurde.
Also die Vorstufe eines Bruchs.
Quasi, ja. Die noch nicht symptomatische Veranlagung. Wenn die gefunden wurde, dann wurde dieser oft direkt mit verschlossen.
Also eine Art prophylaktische Operation auf der Gegenseite, um spätere Probleme zu vermeiden.
Genau. Und die Autoren diskutieren, ob das vielleicht erklärt, warum in ihren Rohdaten die Rate an metachronen Hernien nach Laparoskopie etwas niedriger war.
Obwohl der Unterschied statistisch nicht signifikant war, sagtest du.
Genau. Nach der Bereinigung war er nicht mehr signifikant. Aber diese Praxis, die Gegenseite prophylaktisch zu operieren, die ist durchaus umstritten.
Warum umstritten? Klingt doch erstmal sinnvoll, wenn man eh schon drin ist mit der Kamera.
Naja, die Kritik ist, dass man damit potenziell viele Kinder operiert, die vielleicht nie einen symptomatischen Bruch auf der Gegenseite entwickelt hätten.
Ah, verstehe. Überbehandlung.
Man spricht von Overtreatment, ja? Denn auch dieser kleine zusätzliche Eingriff hat Risiken, wenn auch geringe. Darauf kommen wir am Ende sicher nochmal zurück.
Okay, verstanden. Ein komplexes Thema. Schauen wir noch kurz auf die Komplikationen, auch wenn sie selten waren. Gab es da auch einen klaren Risikofaktor?
Ja, einen ganz massiven sogar.
Nämlich?
Eine Einklemmung des Bruchs mit Gewebeschaden, also Obstruktion oder Gangrän zum Zeitpunkt der Erstoperation.
Wenn es also schon ein Notfall war.
Genau. Wenn der Bruch also schon notfallmäßig operiert werden musste, weil er eingeklemmt war, erhöhte das das Risiko für Komplikationen im Krankenhaus um das 17-fache.
17-fach. Boah.
Ja.
Das unterstreicht ja nochmal, warum eine frühzeitige, geplante Operation so wichtig ist.
Absolut. Bevor es überhaupt zur Einklemmung kommt.
Das ist eine der klarsten Botschaften. Den Leistenbruch elektiv, also geplant und in Ruhe, operieren lassen, ist deutlich sicherer, als auf einen Notfall zu warten.
Ganz genau.
Gut, dann lass uns die Kernaussagen dieser doch sehr aufschlussreichen Studie aus Peking für dich nochmal bündeln. Was sind die wichtigsten Mitnahmepunkte?
Also, Punkt 1. In diesem speziellen chinesischen Zentrum ist die Wahl der OP-Methode bei Leistenbrüchen junger Menschen extrem altersabhängig.
Unter 13 laparoskopisch abbinden.
Genau, und ab 13 dann fast ausschließlich die spannungsfreie Reparatur, meist mit Netz.
Punkt 2. Und das fand ich am überraschendsten. Trotz der starken Präferenz für Laparoskopie bei Jüngeren zeigte die Studie nach statistischer Bereinigung keinen signifikanten Unterschied in der Sicherheit.
Zumindest nicht zwischen offenem und laparoskopischem Zugang, was Reoperationen und Komplikationen im Krankenhaus angeht.
Richtig. Beide Wege scheinen in erfahrenen Händen dort gleich gut zu funktionieren.
Punkt 3. Ein ganz wichtiger für die Einordnung der Ergebnisse. Die Rate an echten Rückfällen war verschwindend gering.
0,09%.
Genau. Die meisten Re-Operations, 0,65%, waren eigentlich Erstoperationen auf der Gegenseite, diese metachronen Hernien.
Stimmt. Und Punkt 4? Die größten Risikofaktoren dafür, überhaupt nochmal operiert werden zu müssen?
Das sind vor allem ein Alter unter 3 Jahren, ein ursprünglich nur einseitiger Bruch, eben wegen des Risikos der Gegenseite und Anämie.
Und für Komplikationen?
Das mit Abstand höchste Risiko für Komplikationen direkt nach der OP hat man, wenn der Bruch schon eingeklemmt war.
Okay,
Das fasst es gut zusammen. Es ist natürlich wichtig zu betonen, das sind die Ergebnisse aus einem großen spezialisierten Zentrum in China.
Klar, man kann das nicht 1:1 übertragen.
Genau. Nicht automatisch auf jedes Krankenhaus weltweit. Aber sie liefern wertvolle Einblicke und Diskussionsstoff.
Absolut. Und das bringt uns zu dem Gedanken, den du vielleicht aus dieser Analyse mitnehmen möchtest. Es geht um diese Metachronenhernien.
Ja.
Und die Frage der prophylaktischen Operation der Gegenseite bei Kindern.
Genau, die Studie selbst gibt darauf keine Antwort, aber sie berührt diese Debatte. Wenn die meisten Reoperationen bei Kindern eigentlich OPs auf der Gegenseite sind, liegt der Gedanke ja nahe.
Sollte man nicht routinemäßig die Gegenseite gleich mit verschließen?
Ja, wenn dort eine Veranlagung, ein CPPV, sichtbar ist. Die Autoren zitieren dazu andere Studien, die nahelegen, dass man etwa 21 solcher symptomfreien Gegenseiten verschließen müsste.
21 Eingriffe.
Um eine einzige spätere Operation wegen einer symptomatischen Metachronenhernie zu verhindern.
21:1. Das ist schon ein Verhältnis.
Das wirft die grundsätzliche Frage auf, die weit über diese Studie hinausgeht. Wie viel präventive Chirurgie ist ethisch und medizinisch vertretbar?
Wo zieht man die Grenze?
Ja, wo ziehen wir die Grenze zwischen dem verständlichen Wunsch, zukünftige Probleme und OPs zu vermeiden und dem Risiko einer potenziellen Überbehandlung im Hier und Jetzt?
Weil jeder Eingriff ja auch Risiken birgt.
Eben. Jeder Eingriff, auch ein minimaler, birgt eigene, wenn auch kleine Risiken für Narkose, Infektion, Verletzung von Strukturen, das ist eine schwierige Balance.
Keine pauschale Antwort möglich.
Nein, das erfordert immer eine individuelle Abwägung im Gespräch zwischen Ärzten und Patienten bzw. den Eltern.
Eine Frage, die zum Nachdenken anregt und zeigt, dass auch bei vermeintlichen Routineeingriffen noch viel diskutiert wird. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Analyse.
Ja.
Wir hoffen, diese Einblicke in die Studie von Shuiwei Ma und Kollegen waren hilfreich für dich. Danke fürs Zuhören.
Danke auch von mir.